So, ich habe uns eine interessante Geschichte mitgebracht, die möglicherweise viele schon mal gehört haben. Es ist eine Geschichte über den Schlaf. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und er träumte, da war eine Leiter und stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du jetzt gerade liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Nachkommen auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob aufwachte von seinem Schlaf, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es gar nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Das heißt Haus Gottes. Ja, ist eine merkwürdige Geschichte, nicht? Sie hat geradezu was Ironisches, wenn man so bedenkt, wie sehr wir so als Gemeinde uns immer wieder darum bemühen, unsere Gottesdienste so als Orte zu gestalten, wo Menschen so durch die richtige Musik und die richtige Atmosphäre so großartige oder sagen wir mal zumindest erstmalige Gottesbegegnungen haben können. Und hier haben wir den Oberschlingel der alttestamentlichen Vätergeschichten, der gerade seinen Bruder über den Tisch gezogen hat, den alten Vater nach Strich und Faden betrogen. Und dann schläft er zu allem Überfluss auch noch auf einem Stein und träumt den reichen Segen Gottes. Na dann, gute Nacht, möchte man sagen. Stellt sich ja spontan eine Frage, in welcher Stimmung, in welcher Verfassung muss man eigentlich sein, um Gott begegnen zu können? Braucht es dazu eine bestimmte Gemütslage, besondere Orte? Muss das Kissen wirklich ein Stein sein? Bestimmte Atmosphäre? Wie sieht es vielleicht mit gewissen moralischen Standards aus, gut bürgerlich mindestens, die man erfüllen muss? Ist das so oder auch nicht? Naja, ich würde mal sagen, eine Anleitung zur seligen Bereitung zur Begegnung mit Gott ist das hier sicher nicht. Aber dafür eine wunderschöne Geschichte aus der berühmten Aber-Gott-Kategorie. Ein Glück, bei allem menschlichen Scheitern bricht Gott sich immer wieder Bahn und verschafft sich Gehör. Das macht Mut. Neuanfänge sind möglich, weil Gott da ist, weil er wirkt, weil er Menschen verändert, weil er sie vorbereitet für Neues, für eine neue Berufung. Manchmal ist es dahin ein langer, steiniger Weg der Unwahrhaftigkeit, falsche Selbstbilder und selbstherrliche Alleingänge erstmal stoppen muss. Harte Kämpfe gibt's auch. Gut, dass die Bibel nicht von Heiligen ausgeht. So ist sie auch für dich und für mich relevant und geeignet. Denn ihr werdet sehen, es geht nun hier wirklich um einen, der Mensch ist durch und durch. Um einen, der auf der Flucht ist vor seiner Vergangenheit. Um einen, den seine eigenen Taten einzuholen drohen. Einer, der ungewiss ist, wohin sein Weg ihn wohl führen wird. Ob es überhaupt einen Weg gibt für ihn. Und gerade anhand dieser Person wollen wir uns heute mal auf drei wichtige Fragen für unser Leben konzentrieren. Erstens, wo findet man eigentlich Gott? Zweitens, wie sieht das aus, wenn man ihn gefunden hat? Und drittens, was für Konsequenzen hat das dann eigentlich? Ja, Frage 1, wo findet man Gott? Jakob ist Mensch durch und durch. Was er getan hat, war menschlich, geradezu allzu menschlich. Die Unfähigkeit seines Bruders Esau, den Dingen etwas beizumessen, die über das Materielle hinausgehen, hat ihn dazu bewogen, ihm seinen Erstgeburtssegen für das sprichwörtliche Linsengericht abzuluxen. Und danach auch noch den gemeinsamen Vater zu betrügen. Diese Geschichte mit den Fellhandschuhen, wer sich erinnert. Das tat Jakob. Und er tat es nicht nur, er war es. Sein Name heißt Jakob der Listenreiche. Das ist die Bedeutung seines Namens, das ist das Programm seiner frühen, seiner frühen Jahre. Später wird er dann umbenannt, heißt dann Israel. Der also, der seinen Vorteil sucht, der genau hinschaut, wo andere Menschen ihre Schwächen haben, um dann brutal zuzuschlagen. Sein Bruder Esau, der ist auch kein Kind von Traurigkeit, der beschließt, das Problem auf seine Weise diskret zu lösen, sobald der Vater tot ist. Er will ihn umbringen. Also man könnte sagen, vielleicht ein bisschen drastisch, aber doch irgendwie auch wie im richtigen Leben. Solange die Eltern noch leben, wird mühsam der Familienfriede nach außen gewahrt. Sterben dann die alten Eltern, brechen unter den Kindern die alten Familiengeschichten wieder auf. Der Streit mit dem jüngeren Bruder, der immer bevorzugt worden ist, oder mit der Schwester, die sich nie kümmern wollte, als die Eltern pflegebedürftig waren, war nie da, wenn man sie brauchte. Aber jetzt, wo das Erbe verteilt wird, da, ja, wer sagt's denn, da steht sie auf der Matte. Solche Geschichten kennt man. Und nun Jakob, der Mann auf der Flucht. Ausgerechnet er soll uns zeigen, wo man Gott finden kann. Er, der ins Ausland flieht, der alles hinter sich lässt, was ihn vorher die Sicherheit der Traditionen und der Automatismen bot, in denen er zu Hause war. Jetzt ist er auf der Flucht. Wer flieht, ist eigentlich nicht in der Stimmung für große Entdeckungen. Wer flieht, sucht eigentlich nicht. Jakob, der sucht auch nicht. Der schläft nur den Schlaf des Gerechten, des Ungerechten, muss man ja sagen, des Gehetzten. Vielleicht wie einer, der keine Zeit hat für Religion, weil er das Leben als letzte Gelegenheit jetzt ergreifen will, weil er ein Getriebener ist, der diesem Leben etwas abbringen möchte an Qualität, an echtem Leben, an Glück. Und in diesen unruhigen Traum mischt sich plötzlich diese Vision einer Himmelsleiter hinein, die schemenhaft so hervortritt hinter den Karriereleitern vielleicht, von der er sonst Tag für Tag geträumt hat, an der er verbissen hinaufklettert und dabei nach oben buckelt und nach unten tritt. Ja, und diese Leiter, da muss er sich nicht hinaufkämpfen. Nein, da steht einer oben. Der spricht zu ihm ganz freundlich noch dazu. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Was für ein seltsamer Traum. Ja, für einen Moment scheint der gehetzte Atem sich zu beruhigen. Fremde Worte wie aus der Ferne. Jemand will ihm was schenken. Wo gibt's denn sowas? Wo doch sonst die Devise gilt, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Mehr noch, jemand sagt ihm, ich bin dein Herr. Wo es doch sonst immer als ausgemacht galt, dass keiner für mich zuständig ist. Dass ich mir selbst überlassen bin und den Zufällen, die das Leben mal hierhin, mal dahin führen lässt. Und nun merkt Jakob, nein, ich bin nicht Spielball blinder Kräfte, sondern ich habe einen Herrn, der hält mich. Dem ist mein Schicksal offenbar gar nicht gleichgültig. Ja, wo findet man jetzt Gott? Da, wo man ihn sucht, wo man sich ihn in besonderer Weise sich für ihn bereitet. Jakob nicht, der findet Gott dort, wo er ihn nicht gesucht hat, sondern er findet ihn dort, wo sich Gott von ihm finden lässt. Ja, wo er selbst sich ihm zeigt und zusagt. Bethel ist eine der Stätten im alten Israel, wo man aufgrund von Jakobs Erfahrung sagte, dass einem Gott hier begegnen könnte. Bethel heißt wörtlich das Haus Gottes. Ein Ort, an den Gott seine Anwesenheit bindet, ein Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkommen und Gott seinem Volk sagt, hier, an diesem Stein könnt ihr mich finden. Wir Evangelische haben ja solche Orte eigentlich gar nicht, nicht so heilige Steine und Gebäude, auch wenn wir es uns hier im Expo-Wahl eigentlich ganz schön gemütlich gemacht haben und den auch ganz cool finden, wenn er nicht gerade so heiß wäre. Aber wir haben den Stein, von dem es in der Bibel heißt, der zum Eckstein geworden ist, zum Eckstein unserer Kirche, das ist Jesus Christus. Jesus, das ist unser Trittstein zum Himmel. Er ist die Tür zum Vater. Jesus beruft sich ausdrücklich auf die Geschichte von Jakob an eben dieser Himmelsleiter. Ja, er stellt sich selbst als der neue Jakob und damit Stammvater des neuen Israels vor, wenn er im Johannesevangelium sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Das ist genau diese Geschichte, von der er spricht. Oder als er sich der Frau am Jakobsbrunnen, genau an diesem Ort, zeigt, nicht, und ihr lebendiges Wasser verspricht. Ich habe mich gefragt, wie würde Jesus das heute formulieren im technisierten Zeitalter? Würde er vielleicht sagen, ich bin die Rolltreppe, die euch zu Gott führt. Es geht nicht um euer Laufen oder Tun, es geht einfach darum, dass ihr auf mich aufspringt, dass ihr bei mir seid. Ich bin der Weg zum Vater. Du halte dich an mich, hör mein Wort, such die Gemeinschaft meines Leibes, wo du sie in der Gemeinde findest. Hör mich durch deine Glaubensgeschwister, begegne mir im Abendmahl. So findet man Gott, so begegnet er uns. Das ist die Rolltreppe zum Himmel. Und die Architekten und die Ingenieure unter uns merken es sofort, solch eine Konstruktion ist mit menschlichen Mitteln überhaupt nicht zu bewerkstelligen, denn eine derartige Rolltreppe braucht ja ein Widerlager im Himmel. Und weil das nun nicht in unserer Reichweite, nicht in unseren Möglichkeiten steckt, darum produziert menschliche Religionslust und Sehnsucht lediglich unvollendete Ruinenbauten, wie den Turm zu Babel. Man bricht so auf halber Strecke ab zum Himmel. Menschliche Bereitung führt einfach nicht zum Himmel. Funktioniert nicht. Wir kommen Gott nicht näher. Aber Gott kommt uns nahe. Er findet uns. Es ist nicht eine Technik, die wir erlernen können. Es ist seine Gnade, sagt die Bibel mit diesem alten Wort. Er muss das machen. Er muss es initiieren. Er muss sich uns zeigen. Und das wird dem Jakob hier sowas von deutlich. Ja, was passiert, wenn man Gott findet? Wie ist das? Als Jakob den findet, den er nicht gesucht hat, da ist er erst einmal erschrocken. Erschrocken ist man ja, wenn man Dingen begegnet, die völlig gegenläufig zu unserer Erwartung und zu unserer Erfahrung sind. Ich muss daran denken, es gab mal eine Folge von Verstehen Sie Spaß? Ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich noch, gab es mal, ne? Da gab es so eine Szene, wo man Passanten dazu einlud, an der Erprobung eines neuen Lippenstiftes mitzuwirken. Dazu führte man die Leute in so einen Raum, in dem sich so ein Kussmodell dann vorstellte. Und das sah natürlich entsprechend gut aus und man sah manchen Herrschaften schon an, dass sie nichts dagegen hatten, sich zu Forschungszwecken natürlich mit verbundenen Augen diesen Lippenstift zur Verfügung zu stellen und mit verbundenen Augen zu küssen. So, was diese Leute nicht wussten, diese Probanden, war, dass man, sobald sie die Augenbinde anlegten, wurde das Kussmodel, also das hübsche Model, gegen einen dressierten Schimpansen ausgetauscht. Der saß dann da und ließ sich von den Probanden geduldig knutschen. Das war sehr lustig anzusehen. Und wenn diese nun ihre Augenbinden am Schluss abnahmen, waren die Überraschung natürlich entsprechend groß und das Publikum hatte seinen Spaß. Was aber in unserem Zusammenhang davon Interesse ist, und so, darum habe ich mich daran auch erinnert, war, dass einige Leute, als sie dann ihre Augenbinden abnahmen, denen war die blanke Panik ins Gesicht geschrieben, weil die natürlich nicht erwarteten, jetzt einem Affen gegenüber zu sitzen. Und also man sah, denen lief echt der Schauer über den Rücken, weil sie sich auf den ganz freundlichen Schimpansenblick irgendwie nicht vorbereitet hatten. Ja, ja, das heißt, wie die Wirklichkeit diesen Menschen widerfuhr, entsprach, was denen widerfuhr, entsprach ganz und gar nicht dem, was sie vorher erfahren und auch erwartet haben. Es war vielmehr die Fremdheit des ganz anderen, das ihre bisherige Selbstgewissheit vollkommen erschüttert hat. Und so geht es in unserem Predigtext auch Jakob in der Begegnung mit Gott. So hat er sich das nicht vorgestellt. Das war nicht der liebe, der harmlose Gott, der so ein bisschen baldrianös daherkommt, sich geschmeidig als zu spannende Erfahrung in die Lücken unseres Lebens einfüllt. Nee, das ist nicht der Gott, den man so bisweilen aus dem Hut zieht, um dem Gefühl der eigenen Heimatlosigkeit so ein bisschen abzuhelfen. Das ist auch nicht der Gott, den man für seine eigenen kleinen persönlichen Deals einspannt, um sich einen kleinen Vorteil im Leben zu erschleichen, wie Jakob das bei der Sache mit dem Erstgeburtssegen getan hatte. Das ist ganz anders. Gott begegnet als der total Fremde, ehrfurchtgebietend, eine Grenzerfahrung, muss man sagen. Und wer dem puren Leben der reinen Kraft begegnet, der erfährt seine eigene Sterblichkeit, seine ganze Nichtigkeit. Wir sollten uns das wirklich von der Bibel auch gerade in ihren alttestamentlichen Passagen gesagt sein lassen. Die Begegnung mit Gott hat schon auch eine Seite, die wenig mit den Erfahrungen aus dem Streichelzoo zu tun hat. Das ist mehr so die Messlatte-Tigergehege, Hashtag sehr hungrig, mit der man es hier zu tun hat. Ich habe das mal erlebt, ich war als Schüler mal im Zoo und ich habe so einen etwas verrückten Onkel, der ist so ein Künstlertyp, der war Fotograf und der sagte, Matthias, da ist der Tiger und sein Schwanz, der guckt so ein bisschen aus dem Gehege raus. Zieh doch mal da dran. Habe ich dann natürlich gemacht und ich konnte in dem Moment, wo ich an diesem Schwanz zog, war die Schnauze da, wo eben noch der Schwanz war. Das ging so ratzfatz mit diesem mega großen Viech. Ja? Und das war so stelle ich mir die Gottesbegegnung auch vor an der Stelle. Also das war wild. Ja? Ich war auch den Rest des Zootages nicht mehr wirklich zu gebrauchen, weil das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen damals. War ich so alt wie Maxi? Ja. Jakob ist dementsprechend also erschüttert, der fährt total zusammen und ruft erschrocken aus, oh je, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, hier ist Gottes Tempel, hier ist Gott gegenwärtig. Hier rauscht mein Leben vor meinem inneren Auge vorbei als ja, eine einzige nichtige Vergangenheit, wie Papier, das zu nah ans Feuer gerät. Ich könnte mir vorstellen, es sind einige hier, die solche Gotteserfahrungen vielleicht schon gehabt haben. Der Gott, der einem ans Leder geht, der einem hart zusetzt und als eine einzige harte Forderung vor mir steht. Du hättest doch, eigentlich solltest du doch. Und wenn du wirklich an mich glauben würdest, dann tätest du doch. Du genügst nicht. Aber da geschieht dann das ganz und gar Erstaunliche. Gott redet und er redet lauter als das eigene Gewissen hier. Und noch dazu, er redet freundlich. Er verspricht Jakob, bei ihm zu sein, überall, wo er hingeht. Er verspricht ihm und seinen Nachkommen seine segnende, das heißt ja seine lebensmehrende Gegenwart. Im Grunde verspricht er ihm all das, was dieser sich bei seinem erschlichenen Erstgeburtssegen unrechtmäßig angeeignet hatte. In all die Gaunereien Jakobs, des Listenreichen, kommt hinein, ja, Gottes Gnade. Völlig unverdient, unfassbar eigentlich. Die Bibel macht sich keine Mühe, Gottes Gnadenhandeln zu begründen. Warum auch? Ist ja gerade, das ist ja Gnade, dass sie hat keinerlei Anhalt an dem sie zuteil wird. Das ist einfach ein Geschenk, einfach so. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, sagt Gott. Das ist die gute Nachricht an uns. Letzte Frage, welche Konsequenzen hat das? Ich finde es interessant, sich über die Konsequenzen dieser Begegnung Jakobs mit Gott klar zu werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass Jakob nun zügig die Wende vom Betrüger zum Heiligen vollzieht. Er bleibt ja erstmal Jakob, der Listenreiche. Er bleibt der gerechtfertigte Sünder, der von Gottes Gnade lebt. Er haut auch später noch seinen Schwiegervater übers Ohr und er muss anscheinend auch für seinen Lebensstil büßen. Er wird nämlich selber um seine Frau betrogen. Sein als Kurztrip ins Ausland geplanter Aufenthalt bei seinen Verwandten kostet ihn letztendlich 20 Jahre seines Lebens. Aber Gottes Verheißung bleibt trotzdem bestehen. Er scheint ein ganzes Leben lang voller Irrungen und Wirrungen zu brauchen, um Gottes Verheißung für sein Leben anzunehmen, um zu erkennen, dass Gottes Versprechen an ihn Bestand hat, auch dort, wo es allem Anschein nach ja gar nicht danach aussieht. Jakob hat in seinem Leben Vertreibung erlebt, Missbrauch in der eigenen Familie. Sein Lieblingssohn ist jahrelang verschollen und gilt als tot, nicht? Der Josef. Hungersnot hat Jakob erlebt. Und doch durch all die Wege, die nach menschlichem Ermessen Sackgassen sind, baut Gott seine goldenen Brücken. Fährt er seine Himmelsleiter aus und trägt diesen Jakob durch. Und wir? Wir haben Anteil an dieser Verheißung, die an den Stammvater Israels, die an Jakob ergangen ist. In Jesus Christus, dem neuen Jakob, dem Stammvater des neuen Israels, sind wir mit aufgenommen in den Bund dieser Verheißung. Wir haben sie in unserer Taufe, in der Gott erstmals seine Himmelsleiter zu uns herabgelassen hat. Da ging es uns wie Jakob. Wir haben ihn nicht gesucht, zumindest die, die als Kinder getauft wurden. Aber Gott hat uns gesucht und gefunden und er wird seine Verheißung an uns wahrmachen, wenn wir nur auf seine Verheißung vertrauen. Das ist alles. Glaub daran, selbst wenn du deiner Taufe bisher wenig Beachtung geschenkt haben solltest. Wenn du wie Jakob den Traum von der Himmelsleiter seit Ewigkeiten in die hinterste Ecke deiner Existenz verbannt haben solltest, deine Taufe, die hat nach wie vor Gültigkeit. Ein Pass ist gültig, auch wenn man ihn nicht nutzt. Die Taufe hat Gültigkeit und wartet auf Einlösung, auch wenn wir wie Jakob 20 Jahre in der Fremde, fern von Gott gelebt haben. Gottes Hand ist auch nach wie vor ausgestreckt und wartet. Vielleicht ist es heute an der Zeit, darauf zu antworten. Und fragst du vielleicht, warum sollte Gott das tun? Ja, das ist Gott. Gott liebt es, gnädig zu sein. Das lässt sich nicht weiter begründen. So haben wir ihn kennengelernt. Und genau darin besteht unsere Chance. Amen.